herzlich willkommen beim Unchurching Podcast. Hier ist Anne Pomperla, schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Heute haben wir hier im Gottesdienst, im Podcast, das allererste Mal einen Gast. Und ich freue mich sehr, hier mit dir dieses Interview mit Sandra Hauser zu teilen, ein wunderschönes, inspirierendes Gespräch zu teilen, das Sandra und ich vor kurzem hatten an einem Samstagabend, nachdem wir beide alle unsere Kinder schlafen gelegt haben, haben wir uns über Zoom zusammengefunden und hatten ein unglaublich inspirierendes Gespräch. Also mich hat das unglaublich inspiriert und ich hoffe, dass es dir genauso gehen wird. Und Sandra Hauser hat einen Blog, also ich habe sie jedenfalls gefunden über ihren Blog, der heißt Integrales Christsein, Blog integrales-christsein.blog. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes, dann kannst du dir die Seite selber anschauen. Und der wunderschöne, spannende Untertitel von dem Blog ist Hin zu einer Spiritualität von morgen. Und da werden wir uns gleich auch nochmal drüber unterhalten im Gespräch. Und dann hat Sandra auch noch ein ganz tolles Buch geschrieben. Die drei Gesichter Gottes heißt dieses Buch. Das ist ein Gebetbuch, ein Buch mit Gebeten. Auch ein unglaublich tolles Buch, wenn du, wovon ich ausgehe, da du diesen Podcast hörst, wenn du so ein bisschen auch eine mystische Theologie, eine mystische Spiritualität hast, dann wird dir dieses Buch unglaublich gut gefallen. Und die Gebete, die dort vorgeschlagen sind, genau, das verlinke ich auch nochmal. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit diesem Interview mit Sandra Hauser. Herzlich willkommen, Sandra. Schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat und wir jetzt miteinander reden können.
Ja, danke, Anne. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total auf das Gespräch.
Ich freue mich auch. Vielleicht als allererstes mal die Frage, die ich mir auf jeden Fall als erstes gestellt habe, als ich deine Seite gefunden habe, nämlich, was ist integrales Christentum? Was bedeutet das? Und natürlich auch die Frage zum Untertitel deines Blogs, was ist eine Spiritualität von morgen? Denn ich glaube, das ist etwas, was uns hier alle verbindet, also dich, Sandra und mich und auch dich als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts. Was ist die Spiritualität von morgen? Wie sieht die für dich aus? Was ist deine Vision?
Ja, sehr schöne Frage. Ja, also dieser Untertitel, der ist noch verhältnismäßig neu. Also ich hatte das tatsächlich zuerst ohne Untertitel. Und es klingt natürlich zunächst ziemlich vermessen, so dieses von morgen, als ob ich irgendwie wüsste, was kommt. Aber schlussendlich bin ich tatsächlich der Ansicht, und das beantwortet im Grunde genommen auch deine zweite Frage oder deine erste Frage, was integral bedeutet, dass es eben wirklich um die Zukunft geht und dass es tatsächlich auch eine völlig logische Entwicklung ist. Und zwar, weil wenn ich von integralem Christentum spreche, meine ich immer zwei Dinge in gewisser Weise. Also integral bedeutet ja für viele auch sowas einfach wie ganzheitlich, also möglichst nichts ausschließend. Und da so soll es auch gemeint sein, also ein ganzheitliches Christentum, was wirklich alles einschließt, also den Körper, den Geist, aber auch den Verstand, also das Nachdenken und ja, den ganzen Menschen. Und gleichzeitig ist es eben eine Theorie, die in sehr vielen Gebieten angewandt wird, mittlerweile schon weltweit. Also die ist sozusagen, es ist so eine Art Metatheorie, die man eben für alles verwenden kann schlussendlich.
Ah, das ist sehr interessant. Da werde ich mich auf jeden Fall auch mal mit beschäftigen. Und du schreibst tatsächlich ja auch deine Doktorarbeit darüber in Kiel zu, wenn ich das richtig verstanden habe, zur Rezeption der integralen Theorie in der Theologie. Richtig?
So. Genau. Also weil, wie ich ja eben gemeint habe, also es ist eben eine Theorie, die oder eine Philosophie, die eben in vielen Bereichen angewandt werden kann und von vielen als sehr produktiv erlebt wird, also die einfach zu rezipieren. Und also, leitende Frage ist sozusagen auch nochmal von der Arbeit selbst, weil mich das halt am meisten interessiert, wohin bewegt sich denn das Christentum hin? Also ja. Die integrale Stufe ist eben eine, die jetzt gerade erst im Werden ist, also wo es eben noch ganz wenig Menschen weltweit gibt. Es gibt so Schätzungen, dass das vielleicht 1-2% der Menschheit überhaupt erst ist, die so unterwegs sind. Und Deswegen wird das schlussendlich, davon bin ich eben überzeugt, deswegen auch der Titel, die Zukunft sein, aber vielleicht auch erst in, ich weiß nicht, wie viel Jahren. Ne? Also das kann sich auch noch um Jahrhunderte handeln. Ja. weil sich der Schwerpunkt von Gesellschaften eben sehr langsam verschiebt.
Ja, das ist, also genau, ich denke mal, dass ich darüber das auch, ich weiß gar nicht mehr, was ich damals dann gesucht habe, als ich dann auf deine Seite gestoßen bin. Mhm. Weil, also so eine Frage, die mich auch immer beschäftigt, halt wirklich auch ist und die hängt damit natürlich ganz eng auch zusammen, ist die Zukunft der Kirche dann halt auch, ne? Also so, und du hast als Pfarrerin gearbeitet für 2 Jahre und du bist dann, wirst du auch wieder dahin zurückkehren nach der Doktorarbeit oder ist das irgendwie, hängt das für dich auch damit zusammen, also dass du dann sozusagen aus dem Beruf ausgestiegen bist, aus dieser Institution und diesem...
Ja, also in gewisser Weise ist es tatsächlich so, ich weiß es noch nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe mich da wirklich so ein bisschen, also ich habe zunächst jetzt wirklich gekündigt, um mich aus dieser Institution ja herauszunehmen erstmal, um auch wirklich ganz aus der Distanz mal draufschauen zu können.
Was sind denn zum Beispiel Beobachtungen, die du gemacht hast?
Also was ich halt zunehmend erlebt habe jetzt in Kirche, also meine Erfahrung war einfach ganz stark, dass ich gemerkt habe, sehr viel, ich sag mal prozentual, sehr viel Zeit ist einfach damit draufgegangen, also wirklich verloren gegangen eigentlich, indem man sich mit der Institution befasst hat, nämlich mit der Frage, wie kriegen wir genug Finanzen, dass wir quasi weiterleben können, also ganz stark war jetzt immer die Diskussion des Wandels in der Kirche durch Demografie, durch Kirchenaustritte, dass man ja wirklich weniger Finanzen hat und wie man dann sich verändern muss. Also das war so der Schwerpunkt. Und natürlich dann damit noch verbunden, ständig im Kirchengemeinderat die Frage, wie bekommen wir denn neue Leute eventuell? Wenigstens, wie können wir wenigstens Jugendlichen irgendwie an die Kirche noch binden, dass wenigstens vielleicht noch 1-2 Leute uns treu bleiben? Also das hatte sowas wirklich schon ums Überleben kämpfen. Mhm. Ja, also und... Das ist ja, also wenn man sich das Modell dieses Spirit Dynamics, was ja auch in der integralen Philosophie eine ganz große Rolle spielt, anschaut, dann ist dieses Überleben eigentlich die erste Stufe. Also jedes Kind oder jedes Baby, wenn es auf die Welt kommt, hat diese Stufe. Das geht erstmal ums Überleben. Also kriege ich genug zu essen? Kriege ich genug zu trinken? Kriege ich genug Wärme? Und das war immer die Frage, die am stärksten in den Vordergrund trat. Und jetzt muss man sich aber klar machen, es gibt ja zum Glück auch noch ganz viele andere Stufen. Also ich habe es ja vorher gesagt, wir haben so ein privilegiertes Dasein hier. Also zumindest empfinde ich selber hier in Europa wirklich so, also gerade in Deutschland, im Vergleich zu sehr vielen anderen Teilen der Welt. Wir haben das privilegierte Dasein, das uns ermöglicht, uns tatsächlich auch solchen Fragen zu stellen, wie nach dem Sinn des Lebens und wo ist der Sinn meines persönlichen Lebens, meine persönliche Spiritualität auch wirklich zu leben und mich selbst verwirklichen zu wollen. Aber das ist eben eine weit höhere Stufe natürlich. Ja, und diese Stufe ist aber, also in meinem Empfinden, ja eigentlich die Stufe, die Leute hier bei uns zumindest interessiert. Und wo einfach Spiritualität deswegen logischerweise ja auch hauptsächlich angesiedelt ist, momentan, weil die Leute eben nicht mehr die Frage wälzen, wo kriege ich jetzt was zu essen her, sondern eigentlich interessiert sie es auch nicht, ob die Kirche überlebt oder nicht, darum geht es ja gar nicht, sondern sie wollen sich selber entwickeln, sie wollen selber irgendwie glücklich werden oder Sinn erfahren. Und deswegen habe ich mich häufig halt in Kirche gefragt, über was reden wir eigentlich? Reden wir über uns selbst, also über uns als Personen? Zeigen wir uns als Persönlichkeit mit unseren Problemen, Fragen und Zweifeln? Oder reden wir zu 90% der Zeit über die Institution? Also wie schaffen wir es, dass irgendwelche Leute zu uns kommen? Ja, aber wie sehen wir selber aus? Also sind wir überhaupt attraktiv? Also haben andere Leute überhaupt Freude, mit uns zu sprechen? Das waren immer Fragen, die spielten überhaupt keine Rolle. Die habe ich nicht mal ich habe mich gar nicht getraut, die überhaupt zu stellen. Ja, aber es war eine ganz offensichtliche Frage, weil ich hatte einfach häufig auch das Gefühl, dass in Kirche, also es ist jetzt natürlich auch eine sehr traurige Beobachtung, die ich jetzt teilen muss, aber ich hatte doch häufig das Gefühl, dass die Kirche ist nun mal, und es ist ja auch schön, die Kirche ist der Hafen für Menschen, die auch mal unglücklich sind. Und das muss ja auch bleiben. Das ist ja auch total wichtig. Aber es ist halt schwierig natürlich, wenn sich dann in Kirche sehr viele Menschen treffen, die aus irgendwelchen Gründen unglücklich sind. Und meistens ja aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil die sind ja alle, also wir Menschen sind ja sehr unterschiedlich, wir haben unterschiedliche psychologische Probleme, jeder hat die. Und wenn die sich dann alle zusammentreffen, aber nicht über sich selbst sprechen und ihre Probleme, sondern über irgendwas anderes, dann ist das nicht anziehend. Das möchte überhaupt niemand angucken. Da möchte auch niemand hinkommen. Also ich verstehe das total irgendwie. Und mich macht das aber auch gleichzeitig total traurig. Also weil ich eben immer doch noch von der Kirche träume natürlich, die irgendwie so ist, dass da jemand sich angezogen fühlt durch irgendetwas. Hingeht und sagt, wow, da ist irgendwie ein Geist, da ist Spirit, da ist irgendwie Leben, da fühle ich mich wohl.
Ja, cool. Ja, das ist echt noch eine gute Erklärung. Ja, die Unglücklichen, die sich treffen, aber nicht über sich sprechen. Und der Punkt ist ja, es geht ja gerade nicht darum, dass man nicht unglücklich sein soll, ganz im Gegenteil. Aber leider ist es ja so, dass Kirche nicht gerade der Ort ist, wo, also von außen betrachtet, wo echte, authentische Verletzlichkeit gelebt wird. Denn darum geht es ja, sich verletzlich zu zeigen, sich schwach zu zeigen, denn ja, den Geist halt einfach mal zuzulassen und zu leben und da mitzugehen und sich darauf einzulassen und den Mut zu haben, sich darauf einzulassen. Und stattdessen muss man dann aber erstmal wieder diskutieren, was das denn nun bedeuten mag für Religion in ihrer verfassten Form. Genau. Und das andere ist, ja, das ist halt einfach langweilig und extrem langsam und unattraktiv. Aber was noch viel wichtiger ist, ist natürlich, dass es bei Kirche ja um etwas geht oder gehen sollte, was ja sowieso überhaupt gar nicht von uns ist.
Ja, also ich glaube, es ist vor allen Dingen auch die Vorstellung, dass man eben irgendwie schon wüsste, also man hat ja, da steht irgendwie so das Bild dahinter, man hat irgendwie eine Botschaft, also das Evangelium, das klingt dann wie so was Statisches, also oft ist das ja auch leider so. Also man hat irgendwie sowas, das hat irgendwie jemand schon aufgeschrieben vor so und so vielen Jahren und da steht das und das geben wir halt irgendwie so weiter von Generation zu Generation und da ändert sich auch irgendwie nichts. Also da steht halt das Gottesbild häufig zumindest noch traditionell dahinter von einem Gott, der sich nicht bewegt, also der immer gleich bleibt. Und von einer Message, die auch immer gleich bleibt. Und das einzig Wichtige ist eigentlich nur, dass man das an den Mann bringt. Also dass man das, was die Wahrheit ist sozusagen, einfach jeden erreicht auf der Welt. Und das ist so der Sinn von allem irgendwie. Also und das hat irgendwann mal hat mich das nicht mehr, also wirklich zufriedengestellt, weil ich gedacht habe, das kann ja irgendwie nicht sein. Also die Welt verwandelt sich, alles ändert sich, mein Leben ändert sich ständig. Also ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass Gott ein Gott ist, der sich auch verändert, also mit der ganzen Welt zusammen. Und dass diese Dynamik durchaus gewollt ist, also dass es schön ist, dass sich Dinge verändern und dass sich auch Kirche verändern darf. Und häufig ist eben das Problem, dass die Leute, die in Kirchengemeinden sind, natürlich, und es ist auch schön so, die Kirche natürlich lieb gewonnen haben, also so, wie sie sie eben gekannt haben, ja. Deswegen sind sie jetzt auch da, weil sie die Kirche schön fanden. Aber gleichzeitig muss zu dieser, also diese Liebe ist natürlich ganz toll, weil die ist wichtig, dass man sich da engagiert. Aber es ist auch wichtig, dass man irgendwie Menschen hat, die bereit sind für dieses Neue, was der Geist bringen will, sich verändern lassen, also persönlich sich verändern lassen, aber eben auch die Institutionen sich verändern lassen. Also dass das wirklich einfach auch mal etwas flexibler werden darf. Ne, weil ich einfach wirklich glaube, dass der, also gerade der Geist ist halt wirklich nichts Statisches, sondern der will uns weiterentwickeln.
Ja, echt. Das ist so wahr. Und wie kam es dann, dass du zur integralen Theorie gekommen bist?
Es hat sich schon ganz seltsam eigentlich irgendwie gefügt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass mich diese Theorie auch gefunden hat. Oder ich sie. Aber es war wirklich so, dass ich vor sehr vielen Jahren eigentlich schon mal über die Theorie gestoßen bin und über den Ken Wilber und so. Und ich konnte damit aber gar nichts anfangen zu den Zeitungen. Ich habe einfach nur gedacht, was ist denn das von esoterischer Stuss? Mhm. Interessanterweise habe ich den Artikel allerdings trotzdem nicht weggeworfen. Ich habe ihn nur abgeheftet und habe mir gedacht, naja, mal gucken. Und dann sehr viele Jahre später erst bin ich dann auf Umwegen dann wieder zu dieser Theorie gestoßen, habe dann ganz zufällig dieses Buch Gott 9.0, was ja so, ja, also im deutschsprachigen Raum eben eines der wichtigsten Werke ist für diese ganze Bewegung, gefunden und war dann einfach total fasziniert. Ich habe zuerst einfach gedacht, oh, das ist ja total spannend, habe es aber dann auch erstmal liegen gelassen, weil ich einfach so viel anderes in der Gemeinde hatte, dass, ach, da gibt keine Zeit mehr, zum irgendwie so eine Metaebene einzunehmen. Und das hat dann wirklich erst richtig geklappt, als ich während der Schwangerschaft mit meinem ersten Kind liegen musste. Und dann habe ich angefangen nachzudenken, auch über das, was ich da gelesen hatte. Und dann ging mir einfach so viel Lichter auf, dass ich einfach gemerkt habe, wow, das muss eigentlich jeder muss davon wissen. Also das kann nicht sein, dass das nur in so diesem Buch da drin steht und niemand hat von diesem Buch gehört in meiner Umgebung und so. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und daraufhin habe ich dann auch den Blog angefangen, so nach und nach. Da hatte ich auch dann die Zeit und die Muse durch die Kinder natürlich, die verdanke ich das auch, mich einfach damit dann zu beschäftigen. Mhm. Und ja, also im Nachhinein ist mir dann schon klar geworden, dass diese Philosophie irgendwie dann schon sehr gut zu dem gepasst hat, wie ich davor auch irgendwie schon selber gedacht habe, zumindest also so über Spiritualität. Aber es hat mir doch sehr viel noch einfach neues Futter gegeben, um irgendwie diese ganzen Prozesse, die in der Gemeinde stattfinden, viel tiefer verstehen zu können. Mhm. Und auch verstehen zu können, wie sich mein Glaube eben im Laufe der Jahre einfach immer weiterentwickelt hat. Also dafür ist die Theorie wirklich sehr, sehr hilfreich gewesen.
Kannst du was zu dem Buch sagen, zu Gott 9.0 von Marion Küstenmacher und Tilman Haberer?
Ich sag jetzt mal, wenn man integrales Christentum so leicht verständlich wie möglich einfach mal was dazu lesen will und gleichzeitig wirklich auch gut fundiert, also fachlich auch korrekt, sage ich mal, also beides so irgendwie, dann ist das eine wunderschöne Geschichte, dieses Buch. Ja. Also es ist ja so das erste eigentlich im deutschsprachigen Raum gewesen, dass sich dieses Modell Spur Dynamics in den USA angenommen hat und es eben aber in den religiösen Raum dann übersetzt hat. Und ich finde, da haben Marion Küstenmacher und Tilman Haberer schon wirklich richtig Pioniersarbeit geleistet. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das durchzulesen. Ja. Eindeutige Empfehlung.
Ja, sehr schön. Ja, und das ist doch die perfekte Überleitung zu deinem Buch, Die drei Gesichter Gottes, wo man ja auch einen Einblick bekommt in das integrale Christentum. Genau. Ja, erzähl du das mal am besten selbst.
Genau, also ich habe tatsächlich versucht im Buch, da hast du recht, also gerade in der Einführung nochmal dieses Modell ganz einzustampfen in so die wirklich ganz elementaren Züge, ja, also was wirklich so das absolute Wichtigste ist, was man verstehen muss sozusagen, wenn man irgendwie verstehen will, um was sich da handelt bei diesem Integralen. Und ich denke, da ist nun mal ganz, ganz fundamental einfach der Entwicklungsgedanke, also dass man eben wirklich sagt, die Dinge sind im Fluss, sie dürfen sich entwickeln, es ist schön und unsere Spiritualität entwickelt sich und es ist auch nichts Schlimmes, sondern es ist völlig natürlich und es ist auch völlig natürlich, dass wir im Laufe dieser Entwicklung immer wieder in Krisen geraten, also in Glaubenskrisen und wir müssen also da überhaupt keine Angst haben, sondern nach jeder Glaubenskrise kommt eben ein anderer, neuer Glaube und dieser andere, neue Glaube ist immer eigentlich viel toller noch, also viel schöner und viel tiefer und macht uns viel glücklicher und macht uns irgendwie auch, glaube ich, verträglicher mit anderen Menschen und also es kommt eigentlich immer nur noch besser und alles, was gut ist, da muss man auch keine Angst haben, wird normalerweise auch bewahrt. Also es ist nicht so, dass irgendwie ganz tolle Erkenntnisse, die man davor hatte, plötzlich verloren gehen oder so. Mhm. Sie bleiben auf alle Fälle. Mhm. Aber es wird eben, es wird weiter, es wird weniger starr und es wird eben sehr, sehr weltoffen schlussendlich. Und natürlich macht es auch vielen Menschen Angst, das kann ich sehr gut nachvollziehen, diese Weite, weil dann eben auch sehr viel Unsicherheit aufkommt. aber nach jeder Phase von Unsicherheit kommt eben dann auch immer wieder, das ist so das Gesetz des Wandels, eine Phase der Sicherheit. Also man, ja, man ist eben immer in Bewegung, aber es gibt auch diese Phasen, wo man sich dann wieder ausruhen darf und sagen, da bin ich jetzt gerade zu Hause so ein bisschen. Mhm. Und so erlebe ich das jetzt gerade, muss ich auch sagen. Also als dieses Integrale ist, glaube ich, auch nur eine Stufe, auf der ich mich jetzt gerade eben ganz gut fühle und da ganz gut irgendwie damit leben kann. Aber ich glaube wirklich auch dran, dass sich das auch nochmal ändern wird und darf.
So. Ja, ja. Ja, das finde ich so toll daran, diese Offenheit. Also nicht nur die Offenheit zur Seite im Blick auf andere Denkweisen, andere Positionen, sondern vor allem eben auch die Offenheit auf die Zukunft gerichtet oder auf das, was kommt. Also dass man nicht meint, man ist an irgendeiner Stelle fertig oder hat irgendwie die Wahrheit und dann hat man die halt wie so ein Produkt, wie so eine Sache. Dass sich dann eben nicht mehr ändern darf, sondern dass man vielmehr einfach mitgeht und die Wahrheit immer wieder neu geschenkt bekommt letzten Endes oder sich überraschen lässt von dieser Wahrheit, die wir Gott nennen. Aber dass das eben nicht was ist, was man irgendwie hat und dann stellt man sich das dahin und nimmt es runter, wenn man es braucht, sondern es geht eben darum, sich in diesen Prozess einzulassen. Ja, und diese Bewegtheit und Prozesshaftigkeit dessen, wie wir Gott oder wie wir das Göttliche erfahren, das spiegelt sich ja in der Figur der drei Gesichter Gottes eben, ne? Als in dem Es, in dem Du und in dem Ich. Magst du dazu vielleicht nochmal was sagen?
Die großen drei, das ist so eine Denkform, die gibt es eigentlich schon seit Platon. Also es gibt ja so diese schöne Vorstellung auch von Gott und ich liebe diese Vorstellung, die ist sehr weit verbreitet eben, von Gott als die Wahrheit, als das Gute und als die Schönheit. Also diese drei. Und ausgehend von diesen drei ist eben diese drei Gesichter Gottes, ist einfach nochmal die Entdeckung, dass Gott eben uns immer in drei Dimensionen irgendwie begegnen kann. Oder auch begegnet einfach, weil wir auch diese drei Dimensionen in uns selbst haben. Also wir nehmen automatisch eigentlich immer diese Perspektiven ein. Also es ist immer so, dass wir, wenn wir beten zum Beispiel, ein Du anreden. Also zumindest im Christentum haben wir eben eine persönliche Vorstellung von Gott. Also wir haben das Du, das ist für uns relativ selbstverständlich. Und das ist auch im traditionellen Glauben noch sehr, ja, also so das Fundament eigentlich. Also ob es jetzt Jesus ist oder Gott Vater oder zu wem wir beten, aber das Du. Und was auch sehr weit verbreitet ist bei uns, ist natürlich das Es. Also dass man einfach abstrakt über Gott nachdenkt, philosophiert, sich Gedanken macht. Und die Ich-Perspektive ist jetzt bei unserem, ich sag mal in unserem, ja in Europa oder in unserem Kulturkreis nicht so verbreitet. Mhm. Die ist eigentlich eher diejenige, die als sehr exotisch oft gilt. Also gerade natürlich jetzt aus einer traditionellen Frömmigkeit heraus. Ja, man kann natürlich häufig da auch hören, jetzt Gott ist in mir oder der Geist ist in mir und er wirkt irgendwie durch mich. Das wird irgendwie noch zugelassen, wenn dieses In da steht. Aber dass irgendwie was Göttliches wirklich in einem drin ist oder dass man sozusagen wirklich auch göttlich ist, das auszusprechen, ist eben für viele, also sehr anmaßend oder wird als sehr problematisch empfunden. Das ist eben eine Perspektive, die eigentlich erst wirklich verständlich wird, wenn man in irgendeiner Form sich auf den Weg der Mystik begibt. Also wirklich Meditation, viel Gebet und auch einfach das zulässt, diesen Gedanken.
Ja, ja, stimmt. In der Mystik ist die von Anfang an da, diese Perspektive. Auch wenn man jetzt an Jesus als Mystiker denkt, da steht genau diese Perspektive, dass ich bin im Zentrum. Aber ja, ich kenne das auch so, dass das eher als etwas, was schon Ketzerisches behandelt wird. Und ich glaube im Protestantismus noch mal mehr, weil da dann eben noch diese gefährliche Erfahrungsebene dazu kommt. Und ich ich weiß aus meiner eigenen christlichen Perspektive heraus auch gar nicht, wie das ohne diese Ich-Perspektive überhaupt gehen soll, also ohne die Ich-Bin-Perspektive.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass es auch die Perspektive ist, die wir wirklich brauchen, damit uns Glaube irgendwie befreien kann, also essentiell. Also, dass wir eben nicht nur reden müssen, dass es der Glaube glücklich macht, sondern dass wir es eben wirklich werden nach und nach. Wenn wir die Perspektive nicht haben, dann kann sowas wie Befreiung gar nicht einsetzen. Also, ja. Bin ich mittlerweile einfach aufgrund von eigener Erfahrung tief überzeugt. Also, wenn ich diese Perspektive nicht einnehmen würde und ich könnte, dann bliebe mir nur das Gegenüber und das Gegenüber würde dann immer schwieriger werden irgendwie.
Ja, stimmt. Ja.
Weil ich würde mich immer als irgendwie getrennt wahrnehmen von Gott. Also schlussendlich immer allein, glaube ich.
Interessant. Und es sagt natürlich auch sehr viel darüber aus, wie du Gott erfährst. Wie bist du denn drauf gekommen, das Buch zu schreiben? Huch, ich sehe dich überhaupt nicht.
Ja, jetzt bin ich mal Licht hier. Ja, schon spät. Also die Idee, ich weiß gar nicht genau. Also das war vor allen Dingen, weil ich einfach gedacht habe, eines Abends irgendwie so, was ich wirklich sehr gern gemacht habe im Pfarramt, war Gebete schreiben. Also. Und dann habe ich irgendwann mal so gedacht, naja, aber so Gebete, wie du früher geschrieben hast, kannst du ja eigentlich auch nicht mehr schreiben. Das geht irgendwie nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ja, aber vielleicht kann ich ja doch irgendwie auch anders Gebete schreiben. Und dann wollte ich das irgendwie ausprobieren. Dann habe ich angefangen, einfach ausprobieren, wie ich das jetzt machen würde, wenn ich jetzt auch einen Gottesdienst halten müsste. Und aus dieser Idee dachte ich dann, ja gut, dann versuchst du es jetzt einfach mal zu schreiben und versuchst mal ein Buch draus zu machen und ja, wir gucken einfach mal, was draus wird. Irgendwie hat es mir dann so Spaß gemacht. Ich weiß auch nicht.
Ach so, das heißt, du hast erst die Gebete geschrieben und dann hinterher die Erklärungen dazu?
Also es ging irgendwie so völlig ineinander. Also ich kann das jetzt gar nicht vorher, nachher oder so. Das war einfach so ein Prozess.
Aber echt so toll. Also diese Gebete, ich finde die auch wirklich toll. Also die kann man auch echt so verwenden im Gottesdienst, habe ich auch schon gedacht.
Das freut mich, ja.
Also ich schreibe selber auch so gerne Gebete, aber trotzdem, also so, ich finde, das ist echt eine wunderschöne Vorlage auch. Und du hast es ja auch so als Angebot, wenn man sich als Gruppe auch trifft oder so, ne? Ein bisschen so ein Andachtsentwurf dann dazu auch geschrieben und so.
Ja. Genau, ja. Also ich glaube, was so die Hauptintention des Buches war, tatsächlich so einmal einfach, weil ich dachte, ja, mir macht das irgendwie Spaß oder Freude. Und gleichzeitig habe ich irgendwie gedacht, na ja, ich habe angefangen, darüber zu bloggen, aber mir ist das an sich ja nicht das Anliegen, dass jetzt ich da irgendwie gelesen werde, sondern es geht mir eigentlich darum, dass die Menschen das, worüber ich schreibe, auch irgendwie dann leben können. Also dass sie irgendwie selber dann Bezug dazu, einen existenziellen Bezug dazu gewinnen können. Also ich wollte Menschen die Möglichkeit geben dazu. Und dann dachte ich, irgendwie geht das ja nur, wenn man dann auch anfängt, sich zu treffen eventuell oder auch nur im stillen Kämmerlein, aber anfängt dann zu beten einfach auf so eine neue Art und Weise, um das wirklich ins eigene Leben auch reinholen zu können. Und da gab es eben irgendwie noch kein Buch in der Hinsicht. Also da hatte ich jetzt keins gefunden. Das neue Buch von Marion Küstmacher, Integrales Christentum, das ist schon da auch sehr, sehr hilfreich. Da sind auch sehr viele Übungen und Fragen für Gruppen dabei. Wird auch sehr rege eingesetzt, das weiß ich definitiv. Aber sowas, so eine ganz einfache, schlichte Vorlage, jetzt so wie du es im Gottesdienst oder für Zusammenkünfte verwenden könntest, habe ich jetzt da keine gefunden bis jetzt im deutschsprachigen Raum. Und deswegen habe ich gedacht, das probiere ich jetzt einfach mal aus.
Ja, echt.
Gut. Ja. Und es ist bis jetzt vorläufig, also es kann jederzeit sein, dass ich irgendwie jetzt demnächst das nochmal ein bisschen verändert auflege nochmal, weil ich einfach denke, ja, neue Einsichten, man muss es nochmal bearbeiten. Das ist ja genau das, was ich damit meine, alles ist in Bewegung. Also wir haben ja in unseren Landeskirchen zum großen Teil zumindest also auch diese festen Agenden. Die werden ja einmal gedruckt, dann bekommt man das, glaube ich, im Vikariat geschenkt und dann muss man das ganze Leben, hat man dann eigentlich dieses Buch, so ein Gefühl, dass ab und zu ändert sich das, glaube ich, schon, aber nicht so oft. Und das entspricht im Grunde genommen dem Integralen nicht mehr wirklich. Wenn man sagt, alles ist im Fluss, alles ist im Wandel, dann kann es nicht sein, dass dieses Buch, das man jeden Sonntag verwendet, einfach so selten überarbeitet wird. Das ist ja viel zu selten.
Ja, stimmt. Ja, stimmt.
Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass es nicht wichtig ist, dass da auch Traditionsstücke drin sind oder dass man die auch verwendet. Also die fand ich auch immer sehr, sehr schön, ja. Aber
ja, klar. Aber nicht, wenn es halt irgendwie so ein Zwang ist, ne? Also
genau. Ja.
Nee, finde ich auch. Ja. Wie sieht denn deine persönliche spirituelle Praxis aus? Also gehst du in die Kirche oder also wie mit kleinen Kindern? also meditierst du sicherlich nicht 3 Stunden am Stück oder so?
Tatsächlich habe ich ja im Buch auch, also das Buch besteht ja auch aus Übungen, da habe ich natürlich auch viel Übungen reingeschrieben, die ich einfach regelmäßig für mich so mache, wo ich einfach hilfreich finde. Es ist jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag schaffe, da jede von den Übungen zu machen. Das ist natürlich grotesk. Aber so je nachdem, was halt gerade auch dran ist. Also ich bin da mittlerweile irgendwie sehr, man könnte schon sagen, ja, sprunghaft vielleicht schon fast. Also ich wechsle das wirklich einfach je nach Bedürfnis von mir oder der Außenwelt. Also wo ich so das Gefühl habe, was steht jetzt gerade an? Und da können ganz unterschiedliche Sachen dazugehören. Also Meditation ist mir tatsächlich einfach wirklich wichtig, aber das, glaube ich, ist auch einfach was mir persönlich sehr viel Freude bereitet, wo ich einfach sehr, ja, mich sehr wohl damit fühle mittlerweile. Also ich bin da einfach auch schon sehr lange auf dem Weg mit Jesusgebet. Seit nicht so langer Zeit habe ich jetzt das Centering Prayer häufiger gepflegt oder pflege das jetzt häufiger als Jesusgebet sogar, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es nochmal eine ganz andere Art des Betens ist. Aber ich finde, dass das Beten allein, das ist es eben nicht. Also Spiritualität ist eben für mich der ganze Mensch. Also mein ganzes Leben ist eigentlich immer damit verknüpft. Also ich kann mich da gar nicht mehr als Mensch ausnehmen. Also wie ich mich verhalte oder worüber ich nachdenke. Also zum Beispiel, wenn man anfängt viel zu meditieren, dann beobachtet man ja seine Gedanken. Und das hat ja irgendwann Auswirkungen. Also man fängt dann eben wirklich irgendwann an, auch über den Tag hinweg seine Gedanken zu beobachten und wesentlich aufmerksamer zu werden für das, was da an Kopfkino vielleicht vor sich geht und so. Und das ist aber kein so schnelles Ding, also, sondern das ist wirklich so ein ganz langsamer Prozess, wo man dann über die Jahre irgendwann merkt, ah, okay, da hat sich was irgendwie verändert durch die, auch durch die Meditation oder auch durch irgendwie Gebet, durchs Nachsinnen, das gehört ja auch irgendwie dazu. Also es wäre das dritte Gesicht, das Nachsinnen, dass ich einfach nachdenke mal über die Welt, die Wirklichkeit an sich. Auch dieses Du ist bei mir jetzt nicht verloren gegangen, sondern das ist mir auch ganz wichtig, dass ich eben, wenn ich Momente habe, wo es mir wirklich schlecht geht oder wo ich auch ganz dankbar bin, also so diese Heidenpole, also dass ich da einfach ein Gegenüber habe, dass ich dann wirklich einfach mal schreien darf, wow, danke, super, so. Und dann halt da mit Gott meine, so, wow, das ist so super, dass du mir das gerade geschenkt hast. Oder andersrum, hey Gott, es ist gerade alles so bescheuert, ja, dass ich jemanden habe, mit dem ich wirklich so sprechen kann. Das gehört für mich irgendwie alles dazu und das ist total situativ. Mhm. Und was auch eine Rolle spielt, das habe ich ja auch in dem Buch notiert, ist eben die Schattenarbeit. Also die integrale Theorie hat als wesentliches Element auch noch die Schattenarbeit und das bedeutet eben die Arbeit mit dem eigenen Unbewussten. Und dazu gehört eben alles Mögliche, wie zum Beispiel Traumarbeit, also einfach die Träume wirklich ernst nehmen, danach zu fragen, was bedeuten deine Träume? Und könnte vielleicht das Göttliche dir dadurch irgendwas sagen, ja? Oder über dich halt, sagt es was über dich aus als Mensch? Und natürlich auch so Dinge wie Arbeit am inneren Kind, Arbeit an dir als Persönlichkeit. Also es ist so ein ganz umfassender Prozess. Bis hin zu dem, dass wenn ich irgendwie Sport mache, im Grunde genommen, ich mir damit bewusst mache, dass das eben, es ist der Körper, wodurch sozusagen das Göttliche irgendwie auch was erfährt von der Welt. Ja, also das ist, das ist nicht einfach irgend so ein komisches Ding oder so, sondern das ist ein Werkzeug und das ist eigentlich wunderschön und das ist, ja, also aus diesem Körper schaut sozusagen das Göttliche in die Welt und das aber auch bei allen anderen Menschen. Das heißt, es ist auch nicht nur eine Spiritualität mit mir selbst, sondern ich merke natürlich auch in Begegnung mit anderen Menschen, da ist auch das Göttliche. Ja. Und das macht so allumfassend und auch aus meiner Sicht eben integral, dass es eben plötzlich, es gibt keine Trennung mehr, definitiv nicht mehr zwischen meinem spirituellen Leben und meinem anderen Leben oder da ist jetzt meine Religion, ich gehe jetzt am Sonntag in Gottesdienst und den Rest der Woche mache ich irgendwie, sondern wenn ich in Gottesdienst gehe, ist auch gut, aber im Grunde genommen, das sagt ja sogar schon Luther, eigentlich alles ist Gottesdienst.
So schön. Ja, und gerade auch das mit dem Körper, das finde ich auch echt so krass manchmal. Also ich habe echt manchmal diese Momente, in denen ich so ganz wach bin und ganz da bin und wo ich dann nur so denke, es ist so krass, in diesem Körper zu sein. Es ist so was Besonderes, das alles so fühlen zu können, Wärme wahrnehmen zu können oder Kälte oder Regen oder Wind, all das, was die Seele, was das Göttliche nicht erfahren könnte, ohne dieses Werkzeug, ohne den Körper.
Ja, ja. Und dazu gehört eben auch das Leid. Also das ist was mir, glaube ich, sehr lange starke Probleme bereitet hat. Und natürlich immer nach wie vor, wenn ich jetzt leide, wieder Widerstand in mir auslöst. Aber ich finde das unglaublich faszinierend, mir sagen zu können, auch in diesem Schmerz, also ob es jetzt ein seelischer Schmerz ist oder ob es ein körperlicher Schmerz ist, aber dass ich einfach spüre, in diesem Schmerz, da erfährt sich jetzt das Göttliche auch selber irgendwie. Und dieser Schmerz, der will gefühlt, der will da sein. Ja, irgendwie hat der auch eine Existenzberechtigung. Das ist unglaublich, unglaublich schwer natürlich auch auf der anderen Seite, aber es ist auf der anderen Seite ist es auch irgendwie ein Tor, ne? Weil dieser Widerstand dann dadurch nach und nach auch etwas geringer werden darf. Also er darf auch mal da sein, aber ich muss nicht die ganze Zeit sagen, warum, sondern ich darf auch irgendwann mal einfach sagen, ja, so ist es eben. So.
Weil du gleichzeitig diejenige bist, die es erfährt und die beobachtet, dass sie es erfährt?
Ja, weil ich in gewisser Weise, also mir hilft auch tatsächlich die Vorstellung, es ist ja manchmal so, dass man manche Dinge wirklich einem häufiger passieren und man sich fragt, warum jetzt, ja, ob das jetzt irgendwie ist, dass man irgendwie an einer Stelle immer krank wird oder ob man irgendwelche psychologische Probleme immer hat oder irgendwelche blöden Situationen einem immer wieder passieren, da denkt man sich, warum ist jetzt das bei mir in meinem Leben immer wieder so? Und schlussendlich glaube ich, dass es sehr hilfreich ist, sich da einfach zu sagen, ja, wahrscheinlich will das jetzt gerade eben erfahren werden. Und du bist jetzt die Einzigartige, weil wir sind eben alle einzigartig, also jeder von uns. Du bist jetzt die Person, die genau diese Erfahrung jetzt gerade haben soll, weil die Erfahrung eben noch fehlt. Also ich bin ja auch so jemand, der sehr viel gerne philosophiert und ich bin auf anderem Wege auch immer wieder so auf den Gedanken gekommen, also schon sehr früh irgendwie, aber da hatte ich noch gar keinen, also mit Spiritualität noch gar nichts am Hut. Aber da habe ich immer gedacht, also wenn es Gott gibt, ja, dann macht für mich das nur Sinn, wenn dieses ganze Dasein, die ganze Geschichte, ne, von Anfang an, dass wir in Raum, Zeit sind und so weiter, das macht für mich alles nur dann Sinn, wenn es auch darum geht, dass irgendwas gesammelt wird, also dass Erfahrung irgendwie gesammelt wird oder dass Schönheit gesammelt wird und einzigartige Erlebnisse eben. Und diese können natürlich nur durch uns eben gesammelt werden, ja? Also durch wen sonst? Und jeder von uns bringt eben da ganz besondere Dinge einfach in diesen Erfahrungsschatz ein. Und die sind nicht immer schön. Also es wäre ja auch irgendwie komisch. Also man merkt ja irgendwann mal, wenn man so auf einem spirituellen Weg ist, dass man nach und nach begreift, dass eben alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Und dass es halt einfach auch nicht nur schön sein kann, weil man halt sonst ja gar nicht wüsste, dass es schön ist. Also dass diese Entfernung auch vom Schönen ganz notwendig ist, um dann dieses Schöne aber da richtig, richtig wahrnehmen zu können und lieben zu können. Und wenn man das dann in sich selber erfährt, dann begreift man vielleicht auch mehr, wie das sein könnte mit dem Göttlichen. Also dass das Göttliche eben sich ganz bewusst von sich selber so entfernt, ja, um dann wieder richtig wahrzunehmen, wow, wie schön bin ich selber. So. Und diese Schönheit, das finde ich halt so faszinierend, das nehme ich ja in anderen Menschen wahr, aber auch in mir selbst, so in meinem Innern und in dem Innern von anderen Menschen. Und danach zu forschen, das finde ich, das ist für mich auch ganz stark einfach Spiritualität. Also das kannst du ja jeden Tag.
Ja,
ja.
Ach, so toll.
Ja, und natürlich auch Hässlichkeit. Also man will das jetzt, also ich will das jetzt nicht so, das gehört irgendwie auch dazu, als Gegenpol eben, dass man dann wieder erkennt.
Genau. Ja. Und auch fürs Wachstum wahrscheinlich, oder? Also diese ganze Erfahrung, diese göttliche Selbsterfahrung ist wiederum auch wichtig fürs Wachstum und für die Weiterentwicklung. Also wenn man den ganzen Tag nur am Strand liegt, dann passiert kein Wachstum. Das kann nicht der Sinn sein, das kann nicht der, das kann es nicht sein, weil wir lernen nichts dazu, wir wachsen nicht weiter.
Ja, ich meine natürlich, also wir dürfen, glaube ich, auch sehr, sehr lang und oft am Strand liegen, ja, wenn das die Erfahrung ist, die gemacht werden soll. Das ist auch in Ordnung, ja, dass man, also da erfährt man ja auch unglaublich viel unter Umständen. Irgendwann stellt man fest, dass es vielleicht langweilig wird oder irgendwie zu viel des Guten ist. Das ist ja auch eine ganz wichtige Erfahrung, ja.
Ja, genau.
Aber ich finde halt diesen Erfahrungsgedanken allgemein einfach schön, weil das einen auch so ins Jetzt führt. Also viele verbinden ja heute auch mit Spiritualität viel so diese Achtsamkeitstrend und so. Ich finde das irgendwie schwierig, wenn man das so erzwungen machen muss. So, ich muss jetzt immer achtsam sein und so. Aber schlussendlich ist es ja tatsächlich so, dass Erfahrung halt immer im Jetzt stattfindet. Ja. Und ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, irgendwie ich darf nicht drüber nachdenken über die Vergangenheit oder die Zukunft oder so. Das gehört ja auch zur Erfahrung im Jetzt, dass ich sinne über das, was mal war oder sinne über das, was werden könnte. Ja, aber schlussendlich so richtig die Welt wirklich erfahren, so, das ist ja schon nur jetzt möglich, indem du dich halt voll und ganz auch einlässt. Ich fand das sehr schön in dem Artikel, den du jetzt für meinen Blog verfasst hast, dass du das so schön auch gesagt hast, Spiritualität, also die Definition fand ich einfach auch nochmal schön, so dieses sich ganz auf das Leben einfach einlassen, also so mit allem, was halt ist. Und das ist es ja schlussendlich.
Ja, stimmt.
Also weil je mehr ich mich eben darauf einlasse, desto mehr wird es ja auch zu einer Erfahrung, also zu einem Lernen natürlich auch. Weil wenn ich nur dran vorbeigehe und einfach sage, okay, dann kommt es vielleicht nochmal, damit ich es dann wirklich verstehe.
Ja, genau. Ja, echt. Das ist echt so, ne? Stimmt. Ja. Ich überlege gerade, das war jetzt so ein schönes, starkes Schlusswort. Habe ich denn jetzt noch eine Frage? Bestimmt. Aber wir haben ja auch schon wirklich viele Themen angesprochen. Ach so, genau. Eine Frage vielleicht noch, die, weil mich das persönlich auch wirklich einfach interessiert. Welche Rolle spielt die Bibel für dich? Denn wenn man sich eher auf diesem mystischen Weg befindet, dann ist man ja jetzt nicht unbedingt an diese eine Schrift gebunden, beziehungsweise also überhaupt darauf angewiesen. Und das Göttliche findet viele verschiedene Wege zu uns. Und gleichzeitig spielt sie ja eine besondere Rolle. Genau. Wie siehst du das? Welche Rolle spielt die Bibel für dich?
Ja, also das ist durchaus eine Frage, die ich genauso teile wie du, die ich mir zumindest sehr häufig auch gestellt habe. Und ich glaube auch, dass die Bedeutung von diesem Buch immer mal wieder vielleicht abnehmen und zunehmen darf. Also auch das gestehe ich mir mittlerweile zu. Also dadurch, dass ich eben sage, so wie du jetzt auch angedeutet hast, das Göttliche kann mich auch durch andere Schriften erreichen. Ja, ich kann genauso zum Beispiel einen Dichter lesen und dadurch spricht auch Gott zu mir schlussendlich. Ja, also ist das jetzt nicht Zeitvertreib, wenn ich mal was anderes lese, sondern ganz im Gegenteil ist es eigentlich so, dass ich dann die Bibel ja auch mal wieder mit anderen Augen und neuen Augen lesen darf. Also wenn ich sie dann auch mal eine Weile vielleicht nicht lese, also wenn ich sie eben nicht jeden Tag lesen muss, sondern einfach dann nach einer gewissen Zeit wieder zur Hand nehmen darf und dann merke, okay, das habe ich irgendwie früher ganz anders verstanden. Oh, jetzt verstehe ich es ganz neu, weil ich plötzlich merke, ich habe mich als Mensch verändert, mein Denken hat sich irgendwie verändert und jetzt lese ich auch diese Zeilen plötzlich ganz anders. Also ich glaube, das ist sowas, was ich wirklich spannend finde an diesem Buch. Also weil es ist ja so eines der Bücher, zumindest bei mir, was man eben im Laufe seines Lebens doch immer wieder zur Hand nimmt. Also klar, es gibt auch einige wenige Romane, die ich auch schon häufiger mal gelesen habe, wo ich dann auch gemerkt habe, oh, dann hast du aber vorher gar nicht kapiert, um was es da ging. Ja, das kennt ja auch jeder von euch wahrscheinlich. Aber bei der Bibel ist es, finde ich, noch mal extremer, weil man eben das Buch schon so lang kennt. Also man hat ja schon als Kind irgendwie Geschichten gehört. Und man hat dann dadurch die Chance sozusagen, auch in der Begegnung mit dem Text immer wieder zu merken, hey, das habe ich als Kind ganz anders kapiert, zum Beispiel gar nicht. Also zum Beispiel Gleichnisse, ich habe die zumindest wirklich ganz anders verstanden und ich habe es irgendwann mal erst kapiert, warum ich die anders verstanden habe, als ich mich mit Entwicklungspsychologie befasst habe. Da habe ich verstanden, okay, das Kind kann ja Gleichnisse noch gar nicht so wie ein Erwachsener jetzt, sage ich mal, verstehen. So. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, ich verstehe Gleichnisse nochmal ganz, ganz anders, als jetzt zum Beispiel mein Schuldekan. Und dann habe ich gemerkt, okay, da hat sich mein Denken eben auch verändert, ne? Also, und das fand ich dann spannend. Und jetzt denke ich mir, in 10, 20 Jahren wahrscheinlich, wenn ich jetzt wieder ein Gleichnis angucken werde, werde ich das auch wieder ganz, ganz neu und anders verstehen. Und das ist eben, finde ich, das Tolle an dieser Heiligen Schrift. Das kann jetzt auch bei anderen, in einer anderen Kultur, finde ich, könnte das jetzt auch der Koran sein für die. Also einfach, dass ich selber merke, das ist sowas, was ich immer lese und mir darüber wirklich existenziell Gedanken mache, weil ich die Schrift ja ernst nehme. Also ich will ja irgendwie, das ist jetzt vielleicht auch was die Bibel auszeichnet, ich will schon irgendwie durch die Bibel was lernen oder ich will irgendwie, dass sie mir was gibt, ja, dass ich irgendwie, und mit dieser Einstellung lese ich den Text und den immer wieder anders. Also das ist so das Faszinierende, finde ich, an dem Text. Mhm. Und tatsächlich ist meine Feststellung zumindest persönlich, dass wirklich auch immer der Text immer wieder was Neues zu sagen hat. Also es ist kein Text, der irgendwann fade wird, sondern der einfach im Grunde genommen immer tiefer und tiefer verständlich wird. Und was ich die Bibel auch sehr, sehr gerne noch natürlich lese, ist jetzt auch durch die integrale Theorie, die Bewusstseinsentwicklung einfach. Also die Bibel ist eben wirklich ein einmaliges Zeugnis, würde ich schon sagen, für Bewusstseinsentwicklung der Menschheit. Also es gibt wohl kaum ein anderes Buch, was so viel verschiedene Stufen und Ebenen im Laufe der kollektiven Menschheitsgeschichte zeigt wie die Bibel. Also man kann wirklich in der Bibel, kann man dieses Archaische, dieses, wir Menschen kämpfen ums Überleben, wunderbar feststellen. Man kann aber auch diese Phase erkennen, wo sich sozusagen das Königtum bildet, ja, wo der Monotheismus anfängt, wo die Leute anfangen, eben die Vielgötterei abzulehnen, nur noch an einen Gott zu glauben. Und dann zum Neuen Testament hin eben diese immer mehr sozusagen verinnerlichte Spiritualität. Also nicht mehr Gott ist irgendwo außen, sondern Gott ist eben immer mehr sozusagen auch in mir drin. Also das finde ich das Faszinierendste an diesem Buch, dass es wirklich so diese ganze Entwicklung uns spiegelt. Und es ist ja so, dass diese Entwicklung, die ist ja nicht so, dass die irgendwann mal überholt wäre, sondern es ist ja wirklich so, dass jedes Kind, wenn es auf die Welt kommt, also mein kleiner Sohn hier neben mir, ne, der ist dann wirklich auf dieser archaischen Ebene. Der kommt so auf die Welt. Kein Mensch kann mal irgendwann auf einer integralen Stufe auf die Welt kommen. Sondern jeder Mensch kommt immer auf der niedrigsten und kommt dann allmählich an die anderen Stufen. Und deswegen ist die Bibel eigentlich das einzige Werk, was sozusagen jeder Person auf jeder Stufe auch irgendwie was sagen kann. Ja, das finde ich ganz toll an diesem Buch.
Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe sehr, dass dich dieses Gespräch mit Sandra Hauser genauso inspiriert hat, wie es mich inspiriert hat und dass du ganz viele, viele tolle Gedanken daraus für dich mitnehmen kannst und hast vielleicht gemerkt, dass ich so ein bisschen Schwierigkeiten hier mit dem Ton hatte. Also dass es immer so ein bisschen lauter und leiser wird zwischendurch und teilweise musste ich dann so Sachen von meiner Seite nochmal neu einsprechen. Aber das ist ja nicht weiter schlimm, denn es geht vor allem um den Inhalt und ich hoffe, dass du da ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest und wir hören uns am Freitag zum Gebet und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und schön, dass du dabei warst. Von Herzen, deine Anna.